Katharina hat mit ihrer Kurzansprache über den Defekt des Beamers uns ja in das Jahr 1988 genommen. Und ich möchte euch heute auch in verschiedene Zeitabschnitte anfangen, würde ich mit dem Jahr 1967. Während der Predigtvorbereitung fiel mir ein Erlebnis ein, das wohl ja eben Mitte der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts stattfand. Es war die Bundesjugendkonferenz, die in Berlin durchgeführt wurde. Wir, die Jugend der Salzstraße, fuhren dorthin. Unter anderem gab es auf der Konferenz ein kleines Anspielstück. Dort unterhielt sich eine fiktive Marketingagentur mit der Leitung des Bundes, um etwas gegen die sinkenden Mitgliederzahlen im Bund zu unternehmen. Es wurden Werbestrategien vorgestellt, was man tun könnte, um die Baptisten in Deutschland bekannter zu machen. Einer der sogenannten Leiter des Marketinginstitutes sagte: Ich habe mich ein wenig in die Unterlagen und Geschichte Ihres Bundes eingelesen und dort gefunden, dass der Gründer der Baptisten in Deutschland, ein Herr Onken, gesagt haben soll: Jeder Baptist ist ein Missionar. Daraufhin wurde ihm geantwortet: Ja, das stimmt. Da sagte der Leiter des Marketinginstitutes: Warum unterhalten wir uns denn eigentlich hier noch? Bei 90.000 Mitarbeitern sind wir total überflüssig. Tosender Applaus. Ende des Sketches. Nun, so könnte man sagen, so einfach ist das aber heute nicht. Nur, die Mitglieder im Bund sind damals weniger geworden und sind es auch heute noch. Viele meinen auch, es sei ja damals eine ganz andere Zeit gewesen. Ja, damals, vor 56 Jahren, konnte man schneller Autobahnen planen und bauen. Und die Erinnerungen von großen Teilen der Bevölkerung an die Schrecken des Krieges, an Not und Vertreibung waren präsent. Noch ältere, ich will den Namen nicht nennen, aber ich kenne die Dame. Noch ältere erinnern sich sogar daran, als kleines Mädchen im Schulchor zu Ehren von Auguste Victoria, der Frau von Kaiser Wilhelm, bei deren Besuch gesungen zu haben. Für unsere heutige Generation unvorstellbar. Aber der heutige Predigttext aus Matthäus 5, die Verse 13 bis 16, war und ist derselbe wie damals. Damals in der Luther-Übersetzung aus dem Text von 1956, der ist heute etwas altmodisch, aber war doch wesentlich besser als der Text von 1912. Ich lese ihn nochmals in der Luther-Übersetzung von 1984. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Soweit der Predigttext. Und dieses Wort gilt und galt den Menschen, ob sie vor 56 Jahren oder vor 120 Jahren zur Zeit von Auguste Victoria oder vor 1960 Jahren lebten. Das war nämlich die Zeit, das Matthäusevangelium wurde so ungefähr zwischen 50 und 60 nach Christus ins Aramäische geschrieben, eben von Matthäus dem Zöllner. Und dann wurde es später ins Griechische übersetzt. Griechisch war damals das Englisch des Mittelmeerraums und kein Mensch verstand Aramäisch. Vielleicht kam es ja bei der Übersetzung vom Aramäischen ins Griechische zu Übertragungsungereimtheiten. Und so gibt es beim griechischen Text Wendungen, die zumindest mir Schwierigkeiten im Verstehen brachten. So heißt es in der ersten Seligpreisung: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Wenn es nämlich hieße, selig sind, die durch den Geist arm sind, statt im Geist, lässt es sich viel besser verstehen. Denn der Dativ, der hier verwendet wird, kann auch Kausativ verwendet werden. Dann heißt es eben, selig sind, die durch den Heiligen Geist erkannt haben, wie arm sie vor Gott sind. Ich jedenfalls kann damit im Verständnis des Textes wesentlich mehr anfangen, als wenn es heißt, selig sind, die da geistlich arm sind. Ich weiß ja, Predigttext ist das nicht für heute. Doch es steht auch im 5. Kapitel des Matthäusevangeliums und dient zumindest mir dem Textverständnis der Heiligen Schrift. Ich möchte nun auf ein Missverständnis im Predigttext eingehen. Salz kann eigentlich nicht seine Salzkraft verlieren. Die Chemiker unter uns wissen das sowieso. Ein Paket Salz von Rewe, Netto, Lidl, Aldi, Penny oder Tante-Emma-Laden, man verzeihe mir die Unvollständigkeit meiner Verkaufsstellen für Salz in Deutschland, hat eigentlich kein Mindesthaltbarkeitsdauer. Aber Salz zur Zeit Jesu war anders. Es wurde aus dem Toten Meer gewonnen und war mit Gips vermischt und um Verschmutzungen beim Transport zu vermeiden, wurden noch Pflanzenfasern obendrauf gelegt. Dieses Gips-Pflanzenmischung führte manchmal zur Ungenießbarkeit des Salzes bei längerer Lagerung. Meine eigentliche Frage an den heutigen Text war aber nicht ungenießbares Salz oder nicht, sondern wie soll ich, Harald Leisten, Salz der Erde sein? Und dazu auch noch Licht der Welt. Dazu bin ich doch viel zu unvollkommen. Und von mehr oder weniger schwarzen Flecken auf einer bestimmt nicht immer weißen Weste ganz zu schweigen. Seht, ich habe mir extra ein dunkles Hemd angezogen. Christus sagt hier ja nicht, ich bin das Salz der Erde, ich bin das Licht der Welt, sondern ihr seid es, ihr Christen. Kennt uns der Herr nicht? Weiß er nicht, was für schwache, oft fehlerhafte, ängstliche Wesen wir sind? Ein Punkt half mir, die erste Seligpreisung richtig zu lesen. Selig ist, wer weiß, wie arm er vor Gott ist, wie wenig er hat und kann. Ein zweiter Blick war der Blick ins Alte Testament. Und dort lesen wir im ersten Buch Mose im 3. Kapitel. Und da berichtet uns die Bibel vom Sündenfall des Menschen im Paradies. Dort ist die Rede von der Schlange, die listiger war als alle Tiere. Sie umgarnte Eva mit Halbwahrheiten und Lügen und angeblichen tollen Aussichten. Zum Beispiel, ihr werdet sein wie Gott. So brachte der Sündenfall nur Leid, Vertreibung aus dem Paradies und letztendlich auch den Tod. Nun kann man zur Schlange auch Teufel sagen. Und er ist nicht der Affe Gottes, der alles ohne Verstand nachahmt, sondern ein sehr, sehr kluges Wesen, uns Menschen in dieser Hinsicht weit überlegen, mit dem Plan, die Schöpfung, das heißt uns Menschen, zu zerstören. Erst bringt er uns Menschen dazu, Gottes Gebote zu übertreten. Dann steht er vor Gott und sagt, was die übrige Menschheit jeden Tag so alles Schlechte anstellt. Man könnte fast meinen, dass Gott beim Sündenfall und den nachfolgenden Geschehnissen, hier besonders die Sintflut, nur zuschaut und dem Bösen das Feld überlässt. Er warnt zwar Kain, bevor der den Brudermord begeht, und bestraft Kain anschließend, schützt ihn aber auch, siehe, das Kains Mal. Aber nach der Sintflut ändert sich doch einiges. Zumindest können wir Menschen es so in der Bibel nachlesen. Als Noah nach Ende der Sintflut Gott ein Opfer bringt, lesen wir, dass zwar das Dichten und Trachten des Menschen böse ist von Jugend auf, aber die Erde soll bestehen bleiben und es wird keine zweite Sintflut geben. Was man aber als Mensch oder ich für eine Untätigkeit Gottes halten könnte, ist in Wahrheit die Langmut und Geduld Gottes aus Liebe zu seinen Geschöpfen. Nach Noah wird Abraham der Stammvater Israels und Mose der Anführer des nun zahlreich gewordenen Volkes der Juden. Und Gott sagt im 2. Mose 19, den Versen 5 und 6, zur Bestimmung seines Volkes Israel, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Fast wörtlich kann man diesen Text geltend für die Christen im Neuen Testament in 1. Petrus 2, dem Vers 9, nachlesen. Wenn man an diesen Text den liest und an den heutigen Predigttext denkt, dann könnte man sagen, es könnte auch heißen, ihr sollt Salz der Erde und Licht der Welt sein. Wir wissen aber, dass die Berufung Israels zum Priestervolk nicht immer oder sogar selten vom Erfolg gekrönt war. Aber wir haben keinen Grund, herablassend auf Israel und seine Geschichte zu blicken. Haben wir doch vor 80 Jahren todbringendes Verbrechen am Volk der Juden begangen. Und So heißt es auch in Sacharja 2, Vers 12, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Aber auch wir dürfen uns unter die Geduld und Liebe Gottes stellen, trotz der Taten unserer Väter. Man könnte nun meinen, die Schlange im Paradies hat nun gesiegt. Aber so war es und ist es nicht. Gott verflucht die Schlange im Paradies und sagt ihr, dass die Nachfahren von Eva einst der Schlange den Kopf zertreten werden. Gott hat in seiner Weisheit und Liebe zu uns Menschen seinen eigenen Sohn gesandt, geboren von der Jungfrau Maria. Der war seinem Vater in allem gehorsam. Er ging für unsere Sünden ans Kreuz und starb dort den Opfertod für uns. Er hätte zwar gar nicht sterben können, denn der Tod ist der Sünde Sold und Christus starb ohne Sünde am Kreuz. Weil Gott die Sünden der ganzen Menschheit auf seinen Sohn legte, starb er darunter. Für uns Menschen wird dieser Akt erkennbar, weil es in der Leidensgeschichte heißt, und die Sonne verdunkelte sich und Christus schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn nur die Sünde trennt uns von Gott und seiner Liebe. Für Christus muss es furchtbar gewesen sein. Er, der Sohn Gottes, der sein ganzes Leben immer im Kontakt zu seinem Vater gelebt hat, plötzlich ohne diesen Kontakt, da die Sünde zwischen ihm und dem Vater war, einsam und verlassen am Kreuz zu hängen, umgeben von Menschen, die seinen Tod wünschten und für die er auch als Gott der Liebe den Kreuzestod auf sich nahm. Dieses Opfer war und ist perfekt. Die Sünde existiert nicht mehr, wenn ich an Christus und an seinen Opfertod glaube. Für Gott gibt es keine Zeit. So ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einem Punkt zusammengefasst. So gibt es eben keine vergangene oder zukünftige Sünde, die am Kreuz damals nicht weggewaschen wurde. Es ist der Glaube an den Sohn Gottes, der alles in meinem Leben bereinigt. Und doch gab es damals zur Zeit der Bundesjugendkonferenz in Berlin keine 90.000 Fröhlichen und Erlösten. Und auch heute gibt es keine 70.000. Und wenn es auch heute keine 70.000 Fröhlichen und begeisterten Nachfolger gibt, warum bin dann nicht wenigstens ich einer davon? Da hilft ein Blick in die Bibel. So heißt es in Offenbarung im Johannes Kapitel 2 am Anfang der Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Und dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Die Bibel spricht hier von der anfänglichen Bekehrung, wo man voller Freude und Neugier auf den neu gefundenen Herrn Jesus Christus war. Wir erleben es auch häufig in der Ehe. Der Anfang hält oft die Wunder für uns bereit, die Freude und Neugier auf den anderen. Und wo bleibt meine Freude und Neugier auf Christus? Viele Ausleger meinen ja, am Anfang des Glaubens war man einfach Salz und Licht, ohne es theologisch begründen zu müssen. Der Philosoph würde sagen, das ist der Ausfluss des Seins. Vielleicht suchen Sie und ich, wir alle, nach dem Wunder des Anfangs im Glauben und bitten Christus, uns dabei behilflich zu sein. Denn allein können wir es nicht und sind viel zu schwach. Aber Christus, der Sieger von Golgatha, der Auferstandene, hat die Macht dazu. Und nichts und niemand kann ihn daran hindern. Und doch, es gibt jemand, der die Macht hat, Christus, den Sieger von Golgatha, an seinem Heil und ewiges Leben bringendem Tun zu hindern. Und es ist nicht die Schlange im Paradies, sondern wir selbst sind es. Wir, die wir manchmal meinen, es besser machen zu können. Wir und der freie Wille, der uns von Gott gegeben wurde. So hat die Schlange im Paradies zwar ganz schlaue Einflüsterungen betrieben, aber nach der verbotenen Frucht zu greifen und zu essen, das war der Mensch und ist darum für sein Tun verantwortlich. Um aber den Menschen mit seinem freien Willen in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu bringen, war es der einzige Weg, dass sein Sohn Jesus Christus die negativen Folgen vom freien Willen des Menschen auf sich nahm und unter dieser Last starb. Durch dieses Opfer kam neues, befreites Leben in Harmonie mit Gottes Willen auf die Welt. Und diese Christen sind dann, wie Christus in der Bergpredigt in Kapitel 5 sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ob alt, ob jung, ob Mann, ob Frau, ob klug oder weniger klug, weil wir Kinder, geliebte Kinder des großen Vaters im Himmel sind und weil wir als Kinder manchmal Fehler machen dürfen, dürfen wir uns gerne an seinen Sohn Jesus Christus wenden mit der Bitte: Lass uns immer Salz der Erde und Licht der Welt sein, damit andere es erfahren, wie toll es ist, an Christus zu glauben und einfach durch unser Sein den Teil der Welt, in dem wir gerade sind, vor der Fäulnis zu retten. Amen.